Rennen lief ja nicht so schlecht, gell? Leider hat es der Benny Reich nicht geschafft. Es tut mir leid für ihn. Das war super, weil wir haben vor 4 Tagen einen Sportlergottesdienst gehabt mit dem österreichischen Skiteam. Der Jörg, der wohnt auch hier, der mit mir die Bibel gemacht hat, die Wintersportbibel. Der ist so Sportseelsorger und der hat so Beziehungen zu denen. Und haben einen netten Gottesdienst gemacht mit den Athleten. Und der Benny Reich, der hat ihm auch gesagt, der hat einen Artikel für unsere Bibel geschrieben, hat auch gesagt, er verteilt die Bibel und er glaubt, dass damit auch Menschen zum Glauben an Gott finden. Also das sind schöne Dinge, die da geschehen. Und der Jörg hat mir gerade erzählt, er war jetzt in Haus, in der nächsten Ortschaft, das ist das deutsche Skiteam, und hat mit dem Cheftrainer gebeten, ob er 2 Minuten Zeit hätte, und hat ihm angeboten, einen Sportlergottesdienst zu machen. Und der hat ihm gesagt, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er ist Atheist und das braucht er nicht. Und dann hat ihm der Jörg aber nur kurz erzählt, ja, genauso war ich früher auch. Für mich war das genauso wertlos wie für dich momentan. Und hat ihm dann erzählt, was Gott in seinem Leben getan hat. Und dann hat der deutsche Cheftrainer ihm 50 Minuten lang von seinem Leben erzählt. Von seinen ganzen Enttäuschungen. Und der Jörg hat ihm zugehört und das Endergebnis ist, dass der Jörg jetzt dort ist und die Sportler einlädt zum Gottesdienst. Der Cheftrainer freut sich jetzt auf den Gottesdienst mit den deutschen Athleten. Und ob die Athleten das wollen, werden wir sehen. Aber zumindest bekommt jeder eine Bibel und vielleicht können wir sogar mit ihnen was tun. Aber das sind einfach so Dinge, die sich ergeben und für die wir extrem dankbar sind, wie Gott da Türen öffnet. Und wie Gott so verschiedene Menschen braucht für verschiedene Gruppen. Jesus hat ja gesagt, geht hinaus in alle Welt. Das beinhaltet die Sportwelt, die politische Welt, alle Gruppen von Menschen, die es so gibt. Und dafür sind wir echt dankbar. Und der Jörg hatte auch so eine Gabe. Ich würde es ja nie so schaffen, auf jemanden zuzugehen, das fällt mir schwer. Der macht es einfach und hat eine gute Art und die Leute nehmen das an. Und darüber bin ich echt dankbar. Für heute Abend möchte ich ein bisschen über das Thema vom Tauernhof reden, Körper, Seele, Geist. Das ist ja unser Thema eigentlich hier. Und aber gleich sagen, bevor ich vergesse, um 8:30, weil sonst vergesse ich so Sachen, ist drüben im Gartenhaus heute ein Konzert. Von diesen, wie heißen sie? Irgendwas mit 3?
Tobi Werner Trio.
Tobi Werner Trio, genau, richtig. Und mit dem Junior Robinson oder wie er heißt. Gell? Also seid herzlich eingeladen, der hat heute Skifahren gelernt. Gell? Ja. Ja, ich glaube, gell? Bei wem ist er? Beim Samuel, gell? Ist super. Die machen ein Konzert. Die sind wirklich gut, Martin, und die sind ganz begeistert von denen. Ich bin dankbar, dass sie die Woche hier bei uns verbringen. Was auch schön ist, heute Morgen habe ich mit den Chefs geredet, weil sie uns mal am Samstag hat es ausgesehen, wir dürfen keine Traktate mehr verteilen. Und heute habe ich mit denen geredet, mit so die FIS und mit dem Bürgermeister und so weiter und haben wieder gesagt, das passt, macht es weiter so und es wird alles gut. So funktioniert es in Österreich, gell? Man muss nur, es geht alles über Beziehungen, das ist halt so und das ist gut so. Nein, da sind wir sehr dankbar dafür. Auf jeden Fall, ich möchte nur gemeinsam beten, an den Gott danken, dem wir unser Leben verdanken und dann schauen wir ins Wort hinein. Lieber Vater, es ist echt ein Vorrecht, aus deiner Gnade und Liebe leben zu dürfen, jeden Tag neu. Vater, so spannend das Leben zu Zeiten sein kann, wie dieses Skirennen, so spannend unser persönliches Leben ab und zu mal ist, einen Höhepunkt erlebt, so ist doch das meiste vom Leben Alltag. Und in diesen Alltag, Herr, möchtest du hinein und in unseren Siege und Niederlagen. Danke, Vater, dass du der Herr bist und wir wollen dich einladen, Herr zu sein, nicht nur eine Begleiterscheinung. Du bist auch kein Glücksbringer, Herr, dass wer an dich glaubt, Rennen gewinnt. So sondern du bist Gott. Gott, der angebetet werden will. Gott, der die Ehre verdient. Der Gott, der uns das Leben überhaupt gegeben hat. Dass wir uns bewegen können, dass wir Skifahren dürfen, dass wir reden können und vor allem, dass wir Beziehungen haben dürfen. Und Herr, so segne uns jetzt dein Wort an uns, damit es unsere Herzen erreicht, uns zu dir zieht. Und dies beten wir in deinem Namen. Amen. Ja, übrigens, wenn das so ein bisschen was muckst, das macht gar nichts. Das ist echt so ein braves Kind, das ist ein Wahnsinn. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Das ist der Motto-Vers für den Dauernhof. 1. Thessalonicher 5 und Vers 23. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Da schreibt Paulus, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Paulus betet hier, Herr, heilige, heile uns als Menschen vollkommen an Geist, Seele und Leib. Und seit 1964, nächstes Jahr haben wir 50 Jahre bestehen vom Dauernhof. Seit 1964 ist es unser Anliegen, unser Motto, an Leib, Seele und Geist Heilung zu empfangen und das weiterzugeben. Denn wir sind überzeugt, dass Jesus, der im Deutschen haben wir ein schönes Wort, der Heiland ist. In Heiland steckt alles drinnen. Der heilt Körper, Seele und Geist. Ich möchte nur ganz kurz die drei Bereiche ansprechen. Zum einen, dass wir aus Leib bestehen, das ist ganz offensichtlich. Zwick deinen Nachbarn und du hast deine Leiblichkeit bewiesen, der schreit nämlich. Das ist der Leib. Der Mensch ist aus Staub gemacht, sagt die Bibel, und er geht zurück zum Staub. Das heißt, die Materialien, aus denen du bestehst und ich, die kannst du alle im Erdboden finden. Jemand hat mal die Mühe gemacht, um das Material des Menschen zu studieren und hat Folgendes festgestellt. Der Mensch besteht, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ganz grob, der Mensch besteht aus Fett, so viel, dass du 7 Stück Seife machen kannst, aus Eisen, so viel, dass du einen 100er Nagel erzeugen könntest, aus Zucker, ungefähr eine Zuckerdose voll. Phosphor, so viel, dass du 2200 Zündholzköpfe bestücken könntest. Dann auch Magnesium, Schwefel und vor allem Wasser. Und er hat gesagt, all das Zeug, das einen Menschen ausmacht, kannst du für ungefähr 20 Euro im Baumarkt kaufen. Und das stimmt. Dieses Stück Fleisch hier, was wir so nennen, die Materialien kannst du für ungefähr 20 Euro kaufen. Adam, der erste Mensch in der Bibel, Adam heißt ja Mensch, das ist eigentlich kein Name, sondern heißt Mensch, wurde ja aus der Erde gemacht, aus den Materialien, die wir so haben. Und eines Tages wird irgendein Pfarrer auch über dich sagen, Erde zu Erde, Staub zu Staub, und du verwehst. Das ist der Körper. Was ist dann die Seele? Die Frage ist jetzt, wo ist die Seele im Menschen? Ein Arzt, der mal einen Leichnam sezierte, stellte fest, ich habe den ganzen Menschen zerschnitten, in 1000 Stücke seziert, aber ich habe die Seele nicht gefunden. Schlussfolgerung, es gibt keine Seele. Der Mensch besteht nur aus Materie. Das würde ein Arzt zum Schluss kommen, und die gibt es nach wie vor, die das sagen. Andere Frage, ich verstehe auch ihren Ansatz, den kann man schon nachvollziehen. Aber andere Frage, du kannst eine Orgel, wie sie in der Kirche vielleicht steht, in die kleinsten Teile zerlegen. Jede Taste, jedes Hämmerchen, jede Pfeife, jedes Schräublein, Aber ich kann dir eins sagen, du wirst die Musik nicht finden. Das heißt, du kommst zum Schluss, es gibt keine Musik. Musik existiert nicht. Die Seele im Menschen ist so ähnlich wie die Musik in der Orgel. Es ist keine Materie. Du kannst die Seele nicht so wie den Leib auf den Tisch legen und sezieren, sondern die Orgel ist gemacht für die Musik. Der Leib ist uns gegeben, damit die Seele sich ausdrücken kann. Das heißt, die Seele ist das im Menschen, was unsere Wünsche ausmacht, unsere Sehnsucht nach Leben, unsere Bedürftigkeit. Wir brauchen Zuneigung, wir brauchen Wertschätzung, wir brauchen Liebe. Das ist die Seele. In der Seele hoffen wir, glauben wir, lieben wir. Einer meiner Lieblingspsalme, Psalm 42, da betet der Psalmist aber nicht zu Gott. Psalm 42, Vers 6, der Psalmist redet mit sich selbst und sagt, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Was bist du unruhig in mir? Und genauso wie die Musik in der Orgel nicht eine Substanz ist, die du im Reagenzglas einfangen kannst, so ist die Seele nicht eine Substanz, die du einfangen könntest. Im 1. Mose 2, 7 lesen wir, Gott füllte den Menschen, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Der Mensch wurde beseelt. Das heißt, Leben wurde ihm eingehaucht. Übrigens nur nebenbei, mir gefällt das Bild so. Wir lesen, Gott hat in die Nase des Adams sein Leben eingehaucht. Das war der erste Kuss. Bereits die erste Intimität zwischen Gott und Mensch bei der Erschaffung. Und so steht das Leben im Alten Testament Synonym für Leben an sich. Darum erlebt man auch immer wieder, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt, und ich war schon bei vielen Begräbnissen, das ist eine Alterserscheinung. Wenn du dann diesen Menschen siehst, wenn er gestorben ist, da habe ich schon oft zu mir selbst gesagt und Menschen sagen hören, das ist er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich habe schon relativ oft eine Leiche gesehen, weil ich auch im Bergrettungsdienst bin. Die meisten habe ich nicht gekannt. Aber ab und zu habe ich jemanden gekannt. Einen Kameraden oder so, der tödlich verunglückt ist. Und du stehst da und sagst, das ist er nicht mehr. Weil das Leben ist nicht mehr da. Der Mensch fehlt. Es ist nur noch die Hülle. Es ist nur noch das Zelt. Seele steht für Leben, darum auch SOS. Save our soul. Ein Mann, der in Bergnot SOS aussendet, der ruft nicht den Pfarrer, sondern den Bergrettung. Er will, dass sein Leben gerettet wird. Seele steht für Leben. Im griechischen Denken, und von dem sind wir alle geprägt, ist es nun so, dass wir Körper und Seele trennen als zwei verschiedene Substanzen. Und im religiösen Denken, das hat sich leider in der Kirchengeschichte so durchgesetzt, ist es so, das kommt vom griechischen Denken, nicht vom hebräischen, der Leib ist das Minderwertige, das Böse, das Irdische und die Seele hingegen ist das Unsterbliche, das Hochgestellte, das Himmlische. Diese Unterscheidung gibt es in der Bibel nicht. Das kommt vom Hebräischen, das nennt man den Dualismus. In der Bibel wird der Mensch immer nur als Ganzes gesehen. Körper, Seele, Geist. Er wird nie getrennt in drei Substanzen oder drei Teile. Und der Mensch in der Bibel wird in erster Linie in seinen Beziehungen definiert. Übrigens darum, wie wird Gott beschrieben in der Bibel? Meistens wie ein Vater, manchmal wie eine tröstende Mutter. Manchmal wird Gott beschrieben als unser Freund, manchmal als unser Ehemann, manchmal als unser Bruder. Das sind alles Beziehungsbegriffe, weil Gott ist Beziehung. Und die Bibel beschreibt den Menschen immer in Beziehung, nicht in Körper, Seele und Geist als drei verschiedene Substanzen. Das kommt nicht aus dem Hebräischen. Das ist die Seele. Was ist nun das Dritte? Was ist dann der Geist? Der Geist im Menschen beschreibt unsere Beziehungsfähigkeit. Da gibt es die horizontale Beziehung, die vertikale Beziehung zu Gott, so nenne ich es mal, und dann die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Und der Geist im Menschen, der befähigt uns, ein Gegenüber zu sein zu Gott hin. Und wir als Mensch können mit Gott kommunizieren, man nennt das Gebet, und können Gemeinschaft mit Gott haben. Und diese Fähigkeit, das ist der Geist. Also das ist nur nebenbei, das ist faszinierend. Die moderne Medizin hat inzwischen erkannt, dass der Mensch viel mehr ist als Leib, Soma. Damit ein Mensch gesund wird, genügt es nicht, dass wir seinen Leib heilen. So wichtig das ist und so dankbar wir sein können für körperliche Heilung. Aber bei manchen Menschen ist die Seele krank, nicht der Leib. Und darum haben wir heute in der Medizin die Psychosomatik. Die Psyche muss geheilt werden und das Soma, der Leib, beides. Und oft ist es auch so, wenn die Seele in einem Menschen krank ist, wirkt es sich auch auf den Körper aus, auf das Soma. Und dann ist noch etwas, was man festgestellt hat in der modernen Medizin. Es genügt nicht einmal, den Leib zu heilen und auch die Seele. Manchmal ist ein Mensch beziehungsgestört. Auch die Beziehungsfähigkeit muss gefördert und geheilt werden. Und das nennt man heute die Pneumapsychosomatik. Und das fasziniert mich, denn das haben wir in der Bibel. Gott sagt bereits im 1. Thessalonicher 5,23, Paulus sagt dort, ich bete, dass ihr geheilt werdet, völlig, an Geist, Seele und Leib. Pneuma, Psychosomatik. Das ist, was wir heute in der Medizin versuchen. Das ist auch noch nur nebenbei. Vor 100 Jahren hat man ja den Menschen fast reduziert auf ein rationelles Tier. Und man hat geglaubt, der Mensch ist dann erfolgreich, wenn er einen hohen IQ, Intelligenzquotienten, hat. Wenn du einen hohen hast, wunderschön für dich. Meine ist wahrscheinlich nicht sehr hoch. Ich weiß, ich habe nie einen Test gemacht. Aber ich kenne Menschen mit einem extrem hohen IQ, aber die leben extrem unweise. Die leben kein kluges Leben. Die zerstören sich selbst und andere. Darum hat man festgestellt, in den 80er Jahren ungefähr, es kommt nicht nur darauf an, einen hohen IQ zu haben, ein gesunder Mensch hat einen hohen EQ, einen hohen emotionellen Quotienten. Das heißt, so wie der Mensch mit seiner Vernunft, mit seinen Emotionen umgeht, wie er barmherzig sein kann und so weiter, ein EQ. Und jetzt, seit ungefähr 20 Jahren, hat man festgestellt, es ist noch ein dritter Begriff wichtig, nämlich der SQ, der spirituelle Quotient, weil ein gesunder Mensch oder ein erfolgreicher Mensch jetzt als Gesamtes gesehen nicht nur einen guten EQ hat, nicht nur einen guten EQ haben soll, sondern auch einen SQ, das heißt, hier geht es um die Sinnfrage. Ein gesunder Mensch weiß, wozu er lebt. Und das ist der SQ. Und mich fasziniert das immer so deshalb, weil das in der Bibel bereits drinnen ist, seit tausenden von Jahren. Und gute Medizin, gute Psychologie kommt eigentlich auf all die Dinge drauf, die Gott bereits lange den Grund gelegt hat. Aber ich schätze Psychologie, ich schätze Medizin, weil die formulieren es oft so, erst dann entdecke ich es in der Bibel komischerweise. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin manchmal zu blöd, dass ich es in der Bibel sehen kann. Aber ein Psychologiebuch hilft mir dann oft, die Bibel zu verstehen. Finde ich faszinierend. Wer die Bibel liest von euch, der kann nicht übersehen, dass Jesus Menschen geheilt hat. Er hat sie sehr oft körperlich geheilt, zum Beispiel den blinden Mann oder den verkrüppelten Mann, Johannes Kapitel 5, da kommen wir noch drauf. Jesus hat sie auch seelisch geheilt, zum Beispiel die Frau am Brunnen, die war körperlich total gesund, aber er hat ihre Seele geheilt. Jesus hat manchmal Menschen im Geist geheilt, wie zum Beispiel Nikodemus. Der war körperlich gesund, soweit wir wissen, der war auch seelisch gesund, das war ein angesehener Mann. Aber sein Geist war krank und der wurde geheilt. Und so hat Jesus in allen Bereichen Menschen geheilt. Ich durfte das auch persönlich in meinem Leben erfahren. Ich habe körperliche Heilung erlebt. Als ich zum Dauernhof kam, vor 24 Jahren, da war ich vorher Skilehrer und Bergführer hauptberuflich. Ich war viel auf Berghütten unterwegs, als Bergführer halt. Und auf Gletschern, hatte nie Probleme mit der Haut, bin immer braun geworden. Ich brauchte nie Sonnencreme, weiß auch nicht, das war so. Und dann in einem Sommer bekam ich plötzlich eine ganz üble Allergie gegen Sonne. Es war aber keine Allergie, es wusste niemand, was es ist. Auf jeden Fall, ich konnte nicht mehr in die Sonne. Ich musste sogar einen Winter lang, konnte ich nie mehr mein Haus verlassen ohne Gesichtsmaske. Da war sehr viel Wasser unter der Haut, es war ungut, es war schmerzhaft. Und 2 Jahre lang. Und ich bin von einem Doktor zum anderen und keiner wusste, was es ist. Rückblickend übrigens habe ich jetzt einen Artikel gelesen. Ich weiß jetzt, glaube ich, was es ist. Es war, glaube ich, Tschernobyl. Weil da kommen die Effekte ein paar Jahre später. Und da war ein Artikel dann und das waren genau die Symptome bei mir. Als Tschernobyl explodiert ist, hat man ja gesagt, bei uns geht nicht ins Freie. Und ich und das, für mich war das völlig egal. Ich war dauernd am Gletscher oben und auf jeden Fall ist egal. Alles, was mir die Doktoren geben konnten, war Cortison. Das hat sich ein bisschen gelindert. Und ich konnte nicht mehr, ich war dann am Dauernhof, ganz frisch und neu. Ich konnte nicht mehr Skifahren gehen, ich konnte abends nicht mehr kommen. Und so habe ich dann nach 2 Jahren die Ältesten gerufen, so wie es Jakobus 5 sagt, sie sollen Sünden bekennen, beten und der Kranke wird geheilt werden oder aufgerichtet werden. Und 2 Tage später war es weg. Also ich habe es erlebt und ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Ich habe auch seelische Heilung erfahren. Ich war in meinen jungen Jahren extreme Minderwertigkeitskomplex gehabt. Nicht so, dass ich jetzt witzige Dinge getan hätte, sondern dumme Dinge. Einfach um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und für die ich mich heute schäme oft. Und über die Jahre, das war ganz interessant, war mal in Australien mit einem lieben Freund von mir, wo wir zu zweit gepredigt haben. Und da haben wir uns unterhalten und er hat gesagt, ich hatte einen Minderwertigkeitskomplex als junger Mann. Da habe ich gesagt, komisch, das sehe ich bei dir überhaupt nicht. Aber ich habe einen richtigen gehabt. Und er hat gesagt, bei dir sehe ich auch nicht mehr viel. Und da habe ich mal mir ist das gar nicht aufgefallen. Und dann haben wir so nachgedacht, warum eigentlich? Wir waren nie bei einer Therapie. Ich habe nie einen Psychologen gehabt. Ich habe mich nur über die Jahre mit Gott und seinem Wort beschäftigt, mit Jesus gelebt. Und er hat auch meine Seele da geheilt. Wir alle haben Komplexe, da ist keiner frei. Ich bin auch heute nicht frei von Komplexen. Aber der Unterschied ist enorm. Und ich habe auch eine geistliche Heilung erfahren, die Beziehung zu einem liebenden Vater entdeckt, bereits als 15-Jähriger. Und dafür bin ich extrem dankbar. Aber ich muss jetzt was anderes dazu sagen. Ich habe über die Jahre auch das Gegenteil erlebt. Ich habe nämlich erlebt, dass liebe, gläubige Menschen, obwohl sie glauben, nicht gesund geworden sind und heute noch krank sind. Ich habe eine liebe Bekannte, die Gerti, die ist seit 18 Jahren im Rollstuhl und hat jeden Tag Schmerzen. Über die haben wir schon gebetet, alles Mögliche. Die ist bis heute, hat sie Schmerzen, immer noch im Rollstuhl, 18 Jahre lang. Ich habe auch erlebt, und das ist noch tragischer, dass Menschen nicht trotz ihres Glaubens krank werden oder krank bleiben. Ich habe auch Menschen erlebt, die wegen ihres Glaubens krank wurden. Man nennt das eine religiöse Neurose. dein Glaube kann dich krank machen, wenn es ein falscher Glaube ist. Und das habe ich unter Christen gar nicht selten erlebt. Jetzt bin ich da schon 50, habe ich schon einiges, ein paar Jahre hinter mir. Darum ist es nicht nur so, dass der Glaube an Gott Menschen heilt. Es kann sein, dass wir geheilt werden müssen von einem falschen Glauben. Und es ist interessant, lies mal den Titusbrief durch. Da redet Paulus mehrere Male, sagt er, und betet, dass sie im Glauben gesund werden. Der Glaube macht nicht nur gesund, sondern manchmal muss unser Glaube gesund werden. Weil ein falscher Glaube kann dich krank machen. In der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament, ist es offensichtlich, dass es Gottes Anliegen ist, dass seine Kinder gesund werden. Das ist ganz klar. Seinem Volk Israel zum Beispiel stellt Gott sich einmal vor, 2. Mose 15, Vers 26, sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. So stellt Gott sich vor. Er ist dein Arzt. Das sagt er in seinem Wort. Als Jesus geboren wurde, wir kennen das von der Weihnachtsgeschichte, denn unser Retter ist geboren. Wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Retter. Warum brauchen wir den? Weil wir krank sind und weil wir verloren sind. Wenn wir nicht krank wären, bräuchten wir keinen Arzt. Wenn wir nicht verloren wären, bräuchten wir keinen Retter. Der Grund, warum es am Berg Rettungsdienst gibt, ist, am Berg gibt es Verlorene. Wenn es am Berg nie einen Verlorenen gäbe, gäbe es keinen Berg Rettungsdienst. Warum wurde zu Weihnachten der Retter geboren? Weil wir verloren sind. Warum ist Gott unser Arzt? Weil wir krank sind. Und die Welt, in der wir leben, ist eben keine vollkommene Welt, sondern eine kranke Welt. Ich habe schon Menschen erlebt, die zu mir gesagt haben, Hans-Peter, ich kann nicht mehr an die Bibel und Gott glauben, weil das, was in dieser Welt geschieht, das ist so furchtbar. Diesen Menschen, ich verstehe sein Argument, aber dem Menschen sage ich, genau deshalb glaube ich an die Bibel. Weil die Bibel beschreibt genau diesen Zustand. Die Bibel beschreibt nicht, dass diese Welt super und vollkommen und schön ist. Die Bibel beschreibt, dass diese Welt krank ist. Und darum Gott als unser Arzt zu uns kommt und uns helfen will. Darum glaube ich an Gott und sein Wort. Weil die Realität, die ich sehe und das, was die Bibel beschreibt, passt genau zusammen. Und ich möchte jetzt noch zu später Stunde kurz ein Beispiel rausnehmen, wo wir diese Diskrepanz sehen zwischen einer kranken Welt und das Eingreifen Gottes in ein Leben. Schlagt bitte auf, wenn ihr die Bibel habt, in Johannes Kapitel 5. Das kann uns nochmal wachrütteln. Ein paar Minuten lang. Johannes Kapitel 5. Und da lesen wir folgende Geschichte. Ich lese ein paar Verse nur vor. Die meisten von euch kennen die Geschichte vielleicht. Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Und dann übrigens steht in deiner Bibel wahrscheinlich eine Fußnote, nehme ich an, wo bei der Fußnote dann steht, da war das Wasser und auf Bewegung des Wassers warteten diese Kranken, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmten Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Und dann lesen wir in Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Da lag ein Mann 38 Jahre krank. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ist jemand, der 38 Jahre alt ist hier? Niemand? Ungefähr. Dann wärst du dein ganzes Leben krank. Ungefähr die Hälfte eines Menschenlebens. 38 Jahre lag dieser Mensch krank. Das war die Realität für diesen Mann. Und der sitzt in dieser Säulenhalle Bethesda, das heißt Barmherzigkeit, und er wartet darauf, dass sich das Wasser bewegt. Das hat man übrigens rausgefunden, warum, weil da kommt das Wasser so in Schwüngen, das staut sich an und kommt dann rein und bewegt sich. Und hier in der Fußnote, das ist eine Tradition, die besagt hat, wer als erster hineinstieg, wurde geheilt. Jesus kommentiert es gar nicht, ob das eine Tradition oder tatsächlich war. Auf jeden Fall, dieser Mann hier, 38 Jahre wartet er, dass sich das Wasser bewegt und dass er vielleicht einmal da reinkommt und gesund wird. Die Frage, die man sich stellt, wenn du 38 Jahre gelähmt daliegst, von wo nimmt dieser Mensch die Hoffnung, noch einen Tag weiterzuleben? Wisst ihr, was ich mich oft bei Menschen frage? Ich habe ein paar Freunde, die Selbstmord gemacht haben. Freunde ist vielleicht übertrieben, Schulkollegen, liebe Bekannte. Und man ist oft schockiert, wenn sich jemand das Leben nimmt. Aber wisst ihr, was meine Frage, die größere Frage ist? Warum haben viele Menschen überhaupt noch einen Funken Willen zu leben? Ich kenne Menschen, die sind so derartig negativ. Für die ist das Leben eine einzige Qual. Und ich frage mich, warum willst du überhaupt weiterleben? Ich wundere mich nicht, wenn ein Mensch sich sein Leben nimmt. Ich wundere mich viel mehr, warum viele Menschen weiterleben. Die völlig undankbar, völlig sinnlos von ihrer Sicht aus leben. Was treibt diesen Menschen an nach 38 Jahren? Es kann nur die Hoffnung sein. Dieser Mann muss gehofft haben, vielleicht bin ich einmal der Erste und vielleicht werde ich dann auch tatsächlich geheilt. Das ist nach 38 Jahren ziemlich gering, diese Wahrscheinlichkeit. Wie wenn du hofft auf einen Lottogewinn. Und dann kommt Jesus und fragt diesen Mann diese Frage. Das ist gewaltig. Er sagt im Vers 6, als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Willst du gesund werden, fragt er ihn. Und am Anfang denkt man sich, Jesus, jetzt weißt du, der liegt 38 Jahre, was rate mal, was der will. Aber wisst ihr was, die Frage ist gar nicht so unbegründet. Denn manchmal, ich habe Menschen getroffen, die wollen nicht gesund werden. Ich habe Menschen in der Seelsorge getroffen, die schwelgen in ihrem Selbstmitleid, die bedauern sich jeden Tag selbst, leben ein Leben derartig negativ und du zeigst ihnen vom Wort Gottes, es gibt eine Hoffnung. Aber sie wollen eigentlich nicht. Sie wollen sich lieber selbst beklagen und negativ bleiben. Willst du gesund werden? Und manchmal ist es ja auch so, wir wissen gar nicht richtig, was uns fehlt. Was wollen wir wirklich? Und dann kommt die Antwort dieses Mannes. Er gibt zwei Antworten an Jesus. Und die Antwort ist so gewaltig, da kann man nur schlucken. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und dann sagt der Mann im Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Was war sein wirkliches Problem? Es war die Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Und es ist niemand da, der wirklich zu mir steht. Das ist seine Not. Und Jesus spricht diesen Kranken hier erst einmal in seiner Einsamkeit an. Er nimmt ihn wahr. Er geht zu ihm hin. Das ist bei mir übrigens nicht immer der Fall. Ich habe schon öfter so Bettler am Straßenrand gesehen. Und wenn du so gestrickt bist wie ich, innerlich denke ich mir oft, ah, ich gehe vorbei und schaue gar nicht hin. Jesus geht auf diesen Mann zu und fragt ihn, was willst du geheilt werden? Und er sagt, ich habe keinen Menschen. Und dann sagt er eine zweite Antwort und sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt geworden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Er sagt, andere sind immer vor mir da, um mich kümmert sich keiner. Er sagt, ich habe schon Beziehungen in dieser Säulenhalle, da sind noch andere Krüppel und Lahme und Blinde, aber jeder schaut nur auf sich selbst. Es sind Beziehungen von Konkurrenz. Es sind keine Beziehungen der Liebe, der Barmherzigkeit und Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Es sind Beziehungen des Wettkampfs, der Rivalität, der Konkurrenz. Und ich habe eine Frage an dich, ganz persönlich. Kannst mal drüber nachdenken. Hast du einen einzigen Menschen, von dem du sicher bist, dass er dich liebt um deinetwillen? Oder musst du immer sagen, ja, wenn ich brav bin, dann mag mich mein Papa. Wenn ich fleißig bin, dann schätzt mich mein Chef. Es ist immer an Bedingungen geknüpft. Wenn ich gewinne, dann werde ich gelobt. Wenn ich verliere, dann bin ich der Buhmann. Hast du jemanden in deinem Leben, von dem du sagen kannst, dieser Mensch liebt mich vorbehaltlos, nur wegen mir? Jesus sagt dann zu diesem Menschen sein Wort und er sagt im Johannes 5, Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und wisst ihr, was ich an Jesus so schätze? Das ist kein Appell. Dass der Kranke sich jetzt zusammenreißen soll, reiß dich endlich zusammen, steh mal auf, nimm dein Bett und geh endlich mal, du kannst es schon. Im Neuen Testament findest du keine Appelle. Sondern, wenn Jesus sagt, steh auf, dann gibt er dir die Kraft aufzustehen. Das ist so fantastisch. Seht ihr, wir Menschen arbeiten extrem viel mit Appelle. Da ist jemand depressiv, oder niedergeschlagen und wir sagen, du, das Leben ist doch ganz schön, reiß dich zusammen, das schaut doch nicht so schlecht aus. Da zweifelt jemand an seinem ganzen Glauben und an Gott und an sich selbst und wir sagen, ja, lies halt ein bisschen mehr die Bibel und bete ein bisschen länger, dann wird es schon wieder werden. Dabei sind manche von uns, wir liegen schon 38 Jahre lang krank, wir haben keine Muskeln mehr, wir können nicht aufstehen. Und Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er gibt ihm die Kraft, aufzustehen, sein Bett zu nehmen und zu gehen. Und das ist so fantastisch an Gott. Ich habe gerade letzte Woche in Aufatmen ein Zitat gelesen. Er hat gesagt, eine Person, die wöchentlich 60 oder 70 Stunden arbeitet, mag am Sonntag nicht mehr hören, was man noch alles tun sollte. Sie braucht in der Kirche Leute, die ihr helfen, zur Ruhe zu finden, die Gedanken zu ordnen, mitten im Stress Gott zu erkennen. Seht ihr, Jesus ist nicht gekommen, um uns zusätzliche Aufgaben zu geben, die wir jetzt auch noch tun müssen und wir sind sowieso schon am Ende, sondern Jesus ist gekommen, um uns die Kraft zu geben und zu sein in den Dingen des Lebens. Und da ist oft ein großes Missverständnis. Viele Christen verzagen darüber. Jetzt haben sie schon Arbeit, 60 Stunden, dann haben sie noch Familie, dann haben sie noch Kinder. Und dann wollen sie ein bisschen Sport auch noch machen. Und dann sollen sie in der Kirche das und das auch noch tun und sagen, Gott, es wird mir alles zu viel. Das ist ein großes Missverständnis. Denn Jesus will die Kraft sein in unserer Arbeit, in der Familie, in der Kindererziehung. Er will uns die Kraft sein. Seine Leben in uns. Und dann, das gefällt mir so sehr im Vers 10, im Vers 9 vielmehr. Sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Das ist übrigens ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und das kann nur Gott. Gott kann sagen, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott kann sagen, ich stehe auf, nimm dein Bett, und er steht auf und nimmt sein Bett. Und dann lesen wir Vers 10. Macht nichts. Passiert mir auch immer. Vers 10. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Das war ihr Problem. Und er antwortete ihnen, und das gefällt mir so, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Er wusste nicht mal den Namen von Jesus. Er hatte keine Ahnung, wer das ist. Das Einzige, was dieser Mann wusste, der mich gesund gemacht hat. Einer der schönsten Namen für Jesus. Wenn du sagen kannst, an Leib, Seele und Geist, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt, geh hin, verkündige das Evangelium und so weiter. Der mich gesund gemacht hat. Einer der schönsten Namen von Jesus Christus. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht bist du die Woche übersprudelnd von Leben. Dann freu dich daran und danke Gott dafür. Es kann aber auch sein, dass du schon jahrzehntelang krank liegst. Du bist bedrückt und es fällt dir schwer, überhaupt zu leben, auch im Urlaub. Und du lebst auf Hoffnung hin. Und eine Frage, mit der möchte ich schließen. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was willst du, dass gesund wird in deinem Leben? Leib, Seele, Geist? Und ich möchte dich einfach ermutigen, diese Frage zu bewegen, darüber zu reden, mit Gott besprechen. Was möchte ich, dass gesund wird? Vielleicht kennst du Jesus nicht, du lebst nicht in Beziehung mit ihm. Dann lass deine Beziehung, deinen Geist heilen, dass du neu geboren wirst aus dem Geist. Vielleicht ist deine Seele krank, so wie die Frau am Brunnen, die von einer Beziehung zur anderen ging, weil man vom Menschen erwartet, was nur Gott geben kann. Dann lass dich an der Seele heilen. Vielleicht bist du körperlich gehandicapt. Dann habe auch den Mut, darüber zu beten. Gott heilt nach wie vor. Er muss es nicht, aber er tut es immer wieder. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er auch in unserem Leben das tut, was er tun will. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gekommen bist als unser Arzt. Du möchtest uns heilen. Uns heiligen an Körper, Seele und Geist. Das ist dein ausdrücklicher Wunsch als unser Arzt und Retter. Herr, und du kommst auch zu jedem von uns heute und fragst uns, willst du geheilt werden? Und Herr, ich bete, dass wir diese Frage bewegen vor dir, dass wir darüber nachdenken und uns von dir beschenken lassen, uns von dir heilen lassen. Ja, ich bete für Menschen, die hier sind, die leiden an körperlicher Krankheit. Herr, wir bitten und vertrauen, dass du uns heilst. Wenn es dein Wille ist, wenn es dem entspricht, was du für uns vorhast. Herr, wir beten für jene, wo die Seele krank ist, wo wir betrübt sind. Was bist du betrübt in mir, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Herr, heile unsere Seele. Und wir bitten, Vater, für jene, die dich noch nicht kennen, die keine Beziehung haben, dass sie zu dir kommen und sich heilen lassen im Geist und zu einer lebendigen Beziehung zu dir finden, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, ich danke dir für das Vorrecht dieser Woche, dass wir zusammen sein dürfen, um von dir zu lernen. Segne unser Zusammensein und wir möchten uns von dir beschenken lassen und heilen lassen. Möge das auch diese Woche geschehen. Herr, wir beten weiter für das Einsatzteam, dass sich Menschen einladen lassen und geheilt werden von dir. Wir beten für die Sportlergottesdienste, dass auch Sportler die Sportler erkennen, es gibt so viel mehr als Goldmedaillen. Es gibt eine lebendige Beziehung zu dir, die ewig hält. Der Siegeskranz, der bleibt. Und Herr, mögen sie zum Glauben an deine Liebe finden. Herr, danke für diese Woche jetzt. Und schenk, dass es eine Woche wird, wo dein Geist wirkt, in ganz besonderer Weise. Und das beten wir im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.